HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Hofmeister und Hinak Polenski. Hinak Polenski, Jahrgang 1959, ist Zen-Meister und Abt des Zen-Klosters Buchenberg im Allgäu, wo wir den heutigen Doppelkopf auch aufnehmen. Schönen guten Tag, Herr Polenski.
Hi, einen wunderschönen guten Tag.
Herr Polenski, Sie sind einer der wenigen Europäer, die eine offizielle Lehrerlaubnis für den japanischen Zen-Buddhismus haben. Zen, das ist ein Weg zu geistiger Erkenntnis, in dessen Mittelpunkt die Übung des Stillsitzens, der Meditation steht. Das üben Sie persönlich bereits seit dem 17. Lebensjahr und Sie sind dabei nach dem Ausweis Ihrer japanischen Lehrer zur Meisterschaft gelangt, haben sogar einen europäischen Zen-Weg neu begründet, das Daishin-Zen. Sie haben also einen weiten spirituellen Pilgerweg zurückgelegt und darüber werden wir sprechen in dieser Sendung. Aber Zen-Meister, das wird einem Hinak, das ist ja so die norddeutsche Variante des Heinrich, auch nicht gerade in die Wiege gelegt, oder?
Fast. Die Geschichte hat schon sehr früh angefangen. Ich war 5, 6 Jahre alt, als ich ein Erlebnis hatte, das man als spirituell bezeichnen kann. Eine tiefe Einsicht vom großen Geist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man dann 6 Jahre alt und kann damit auch nicht wirklich was anfangen. Und damit haben für mich auch viele Probleme angefangen in der Welt. Es war nämlich eine Klarheit auf der einen Seite, aber wenn man 6 ist, hat man auch keinen Durchblick. Man hat keine Alternative.
Was haben Sie erlebt? Was war das?
Ich war mit meiner Schwester gespielt in einer Straße, die hieß auch noch bezeichnenderweise in Kiel der Philosophengang. Das war schon Nomen est Omen. Und wir haben da so gespielt und plötzlich guckte ich zum Himmel und es war eine große Helligkeit und da war ein Nichts. Und dann war der kleine Junge wieder da und sagte einfach nur großer Geist. Und dann guckte ich meine Schwester an und sagte, ich habe ein neues Spiel, das heißt großer Geist. Und das Spiel spiele ich seitdem. Aber es hat eben sehr lange noch gedauert, fast 11 Jahre, bis ich verstanden habe, dass das auch ein Weg ist, dass ohne Weg man das nicht öffnen, nicht bezeugen kann. Und es war eine schwierige Zeit, besonders die Schulzeit war etwas schwierig, weil man so eine Ambivalenz hat. Auf der einen Seite, man hat eine Klarheit, eine Helligkeit, aber man hat noch keine Alternative zu dem, was dort angeboten wird.
Also was ich verstehen würde, ist, dass man als Kind in einer Situation, sagen wir mal, des Träumens, des Naturerlebens oder sowas, so etwas hat, wo man im Rückblick im Grunde erst auch Worte dafür findet und denkt, das hat eine gewisse Tiefe. Aber bei Ihnen war das doch schon sehr eigenartig, oder? Dass Sie so ein Wort plötzlich empfangen haben?
Ich fand das schon so. Es war wie ein Schnitt. Also es war danach war die Welt eine andere. Das war schon sehr drastisch, aber Sie haben recht. Ich glaube, dass jeder Mensch oder jeder Zuhörer, wenn er so mal hineinfühlt, irgendwo in der Kindheit etwas findet, was ihn sehr berührt hat. Und was dem sehr ähnlich ist. Das heißt, wir Menschen haben alle diese Offenheit und Kinder ganz besonders. Das war nun sehr stark, aber ich glaube, dass man irgendwo so einen Moment finden kann, da geht irgendeine Sonne unter oder jemand sagt was und plötzlich ist man so berührt. Wenn man sehr tief guckt, spürt man das noch, aber es hat eben keine Bedeutung in der Wirklichkeit unserer Welt.
Wie war das mit Ihren Eltern? Also kam diese Erfahrung im Alter von 6 Jahren aus heiterem Himmel oder hatten Sie ein Elternhaus, das Sie für solche spirituellen Dinge irgendwie vorbereitet hat?
Ich denke ein wenig schon. Mein Großvater hat auf eine, sagen wir mal, sehr eigenwillige Art und Weise Chinesisch gelernt, Sanskrit gelernt, hat sich mit diesen Dingen beschäftigt, war aber auch immer ein Opfer dieser Zeit, die ja dunkel war. Also es waren diese beiden Dinge da und mein Vater hat bei dem schwang das immer so, aber als so eine Art Yoga-Übung, aber auch nicht so ausgeprägt. Das Faszinierende war, als ich 16, 17 war und selber Teile entdeckt habe dieser Meditation, war das auch plötzlich ein Aspekt an der ganzen Familie. Auf einmal hat mein Vater meditiert, ich habe meditiert, meine Schwester hat meditiert und verschiedene Sachen auch. Und so gesehen schwang das in der Familie. Aber nicht so wie heutzutage, wo Kinder eine Mutter haben, die regelmäßig Yoga macht oder sich mit Spiritualität auseinandersetzt und ihren Kindern das zeigt. Also das würde ich nicht so stark.
Sie haben in Japan Zen geübt, Zen gelernt. Wenn man auf diesem Wege zur Meisterschaft kommen will, braucht man ja einen eigenen Meister. Das heißt, es ist kein Kursprogramm, das man absolviert, wo man dann nach 9 Monaten oder 10 Jahren irgendetwas isst, sondern man begibt sich in die Hände eines Meisters. Und das ist ja auch für uns Westler eine eher ungewohnte Form von Lernen und Lehren. Was ist das für eine Beziehung zwischen Schüler und Meister?
Ich glaube, dass das Besondere des japanischen Zen ist, dass auf der einen Seite der Schüler sich wirklich hingibt, aber es ist kein Guru. Das heißt, sobald der Meister spürt, dass der Schüler den Meister bewundert, tut er etwas, despektierliches vielleicht, um ihn da wieder rauszubringen. Das heißt, der Meister darf nie zwischen dem Schüler und seinem Weg und seiner Vollendung stehen. So hat es eine Ambivalenz, einerseits wie ein asiatischer, spiritueller Meister, dem man sich hingibt in tiefer Form auf der einen Seite, auf der anderen Seite wie ein Student zu einem wirklich guten Professor. Der Schüler oder der Student soll ja besser werden als der Professor oder der Schüler muss besser werden als der Meister. Das ist ein großer Unterschied zu den typischen Schüler-Guru-Jünger-Ebene.
Wie war Ihr Meister? War er sehr streng?
Ja. Also ich habe ja mehrere Meister gehabt. Mein erster wichtiger Impuls war der deutsche Zen-Meister Graf Durkheim, der mir erklärt hat, Herr Polenski, Sie sind Europäer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und so bin ich nie in so eine, ich werde jetzt 120-prozentiger Japaner. Und dann kam ein großer Meister, Reishin Bigan Roshi, der mir wirklich, sagen wir so, das Handwerkzeug beigebracht hat. Und dadurch bin ich auch zu meinem jetzigen Lehrer gekommen, Reiko Mukai Roshi, der bis heute mein Lehrer ist. Mhm. Der ist unglaublich sanft, wunderbar und nett und gnadenlos streng zugleich.
Also er verlangt viel, aber es ist eingebettet in eine Güte oder...
Ja, so kann man das sagen. Mhm. Er ist auch für mich ein bisschen Supervisor und auch eine ethische Instanz und guckt immer, dass man nicht so in so einer Begeisterung über die Stränge schlägt. Ne? Mhm.
Und Sie fahren ab und zu hin oder kommt er her?
Also, beides. Mhm. Er hat jetzt hier das Kloster auch eingeweiht, war 2-mal hier und es liegt an, dass ich dieses Jahr wieder zum hinfahre.
Wenn man dann eines Tages Meister ist, woran merkt man das?
Das sagen einem die anderen. Das ist sehr wichtig.
Können Sie sich an einen bestimmten Moment erinnern, wo das für Sie der Fall war?
Ja, also aber das war viel, viel früher als der Weg zur Meisterschaft. Ich habe selber große Herausforderungen gehabt mit meiner eigenen Kraft. Ich habe sehr viel Kraft, auch mentale Kraft und habe manchmal Menschen überfahren, auch in Begeisterung auch und Freude, aber manchmal Menschen auch überfordert, auch gerade dann, wenn ich Chef war und so weiter. Und irgendwann gab es einen Moment, wo mir jemand gesagt hat, wo das geblieben ist, dass da so eine Ruhe ist und dass ich synchron bin mit den Menschen. Das war für mich ein Quantensprung. Das war so Ende der 90er Jahre. Da hat sich auch viel verändert für mich.
Ist ja interessant, dass Sie als einen Ausweis für diese Meisterschaft etwas nehmen, was Ihr soziales Leben betrifft. Das ist also nicht der Akt geistiger Erkenntnis, den Sie für sich in der Natur fanden als ein Blattfeld, sondern es spiegelt sich in Ihrer sozialen Welt wieder.
Ja, das ist Zen. Zen ist in dieser Welt. Und es nützt nichts, wenn ich im Kopf eine tiefe, wunderbare Erfahrung mache, die wirklich auch vielleicht eine spirituelle Realität hat, aber ich sie nicht in die Welt bringen kann und ich im Widerspruch dazu handle. Und das will ich jetzt gar nicht böse meinen. Es ist am Anfang so, dass es diese beiden Aspekte geht. Aber die Meisterschaft ist die Einheit von allem. Man kann nicht Meister werden nur auf Meditation oder innere Erfahrung, sondern es ist das Handeln in der Welt, dass das nicht immer in den Rahmen passt, wie sich alle Menschen das sich so vorstellen. Damit muss man dann auch leben.
Hinak Polenski zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf, Zen-Meister. Herr Polenski, Sie sind 1,96 Meter groß und sind eine imposante Erscheinung. Oh. Und Ihr Dharma-Name, das ist etwas, was Sie von Ihrem Lehrer bekommen, lautet Xiobu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zen-Krieger. Mhm. Hat Sie das gefreut, dass Sie ein Krieger sind?
Nein. Auf keinen Fall, so, weil ich wollte eigentlich so diese Power loswerden und aus diesem Wikinger-Image raus. Und deswegen habe ich diesen Namen auch bekommen und nicht friedliches Blümchen oder sowas. Für mich war dieser Name eine Herausforderung. Den habe ich übrigens nicht von meinem Lehrer bekommen, sondern von dem Lehrer meines Lehrers, der dieses Jahr mit 103 Jahren im Januar, Ende Januar gestorben ist, Oisadan Oshi. Und es war eine Herausforderung, sich in dieser Welt vollkommen zu offenbaren und des Dharma zu verbreiten und auch die gesamten Kräfte auf das Heilsame zu richten. Und erst vor kurzem habe ich dann einen zweiten Namen bekommen, so eine Art Meistername, der heißt Reyan. Und der ist das Gegenteil, der heißt der, der den Frieden bringt. Da habe ich gedacht, okay, ein bisschen habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Hoffe ich jedenfalls.
Das sind Namen, die einfach gegeben werden und die Sie dann demütig annehmen.
Als Herausforderung für einen selber. Es ist eine Übung.
Sie steuern zu diesem Doppelkopf auch Musik bei und die ist zunächst mal ganz aus dem kulturellen Raum genommen, in dem der Zen-Buddhismus zu Hause ist. Sagen Sie uns zwei Worte. Es ist FBA, ist der Autor, also Interpret von einem Album, das heißt schlicht Meditation. Was hören wir jetzt für Musik?
Wir hören etwas ganz Zen-typisches. Es gibt das Hanya Shingyo, das ist das Herz-Sutra, das heißt der große Herzweg. Das ist rezitiert von japanischen Mönchen und das ist ein moderner Interpret, der das ein bisschen mit Flächen untermalt. Aber es hat so ein bisschen das Ambient eines Zen-Klosters und da wir in einem Zen-Kloster sind, habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Klaus Hofmeister und dem Zen-Meister Hinak Polenski. Herr Polenski, Sie sind Abt des Zen-Klosters Buchenberg im Allgäu. Ein Kloster aus westlicher Vorstellung ist ein Ort, wo Mönche oder Nonnen ein gemeinschaftliches Leben führen. Wie ist das hier? Haben Sie weitere Mönche im Haus?
Ja, natürlich ist ein Zen-Kloster etwas anderes als ein christliches Kloster. Beides sind großartige Orte und ein Zen-Kloster ist immer Kloster auf Zeit, weil der Sinn des Zen ist Zen im Alltag in der Welt. So ist es so, dass man eben eine längere Zeit hier zur Ausbildung ist. Natürlich gibt es auch Menschen, die die Ausbildung so weit abgeschlossen haben und sich dann entschlossen haben, hier zu leben. Und wir haben ein Team von etwa 20 Menschen hier, besteht aus jungen Leuten, Shirotos, die kostenlos hier über 3-4 Monate leben können oder auch länger. Einige Laienmönche und Nonnen und einige Herrschaften, die hier arbeiten, ganz einfach wunderbare Köche. Und die meisten sind Schüler und tragen diesen Rahmen, sodass wir einen spirituellen Tagesablauf haben, der morgens um 5 beginnt.
Sie haben eben gesagt, Sie haben auch junge Menschen hier, also die zwischen Schule und Beruf eine Zeit bei Ihnen sind. Ja. Das kennt man ja aus dem, ich kenne es also aus dem thailändischen Buddhismus, dass das bei kleinen Kindern, also ich weiß nicht, das sind dann 9-Jährige oder sowas gemacht wird. Sie machen es mit jungen Erwachsenen. Interessant, dass die sich schon für sowas Strenges wie Spiritualität, Sitzen, Meditation, Disziplin interessieren. Was wollen Sie denn mitgeben?
Ich möchte Ihnen Resilienz mitgeben, ich möchte Ihnen Werkzeug mitgeben in dieser doch sehr immer schwieriger werdenden Welt, der Herausforderung, auch der Arbeitswelt, gut durchzukommen und nicht eben mit 30 oder 40 in Burnout zu gehen. Ich möchte Ihnen aber auch das Werkzeug geben, innere, Ihrem eigenen Herzen zu folgen und auch die Kraft zu entwickeln. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation und wir leben von Spenden, wir leben von Seminarbeiträgen und wir versuchen immer so viel zu haben, dass wir ja jeder Zehnte hier so leben kann. Und das sind dann einfach eher die genau zwischen Ausbildung und Beruf stehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man an dieser Stelle nicht vom Regen in die Traufe kommt.
Sie haben eben gesagt, Sie geben Resilienz, also Widerstandskraft in den Krisen der Zeit.
Ja.
Und die Leute sollen eben nicht in den Burnout gelangen. Ja, was ist es im eigentlichen Sinne, dass diese Resilienz verleiht? Also was ist der lebenshilfliche Quantensprung, den Sie anbieten mit dieser Meditation?
Zwei Dinge. Wir sind nicht auf dieser Welt und hier geboren, um ausschließlich auf eine schöne Art und Weise zu stoffwechseln. Das heißt, es gibt schon einen Sinn, warum wir hier sind. Im Zen ist es nicht so, dass der Zen-Meister den Menschen den Sinn erklärt, sondern die Menschen bekommen es selber raus. Und dieser Weg zu diesem inneren Sinn nennt man auch der Weg zur inneren Mitte. Zu spüren, was ist Leben, warum bin ich hier, was ist mein Weg und was gehört dazu. Und die erste Mitte, die sich öffnet, ist die Kraftmitte. Und das kann man relativ schnell gerade jungen Leuten geben. Das spüren die auch, dass das gut für sie ist. Und dass sie aus dieser Kraftmitte den Mut haben, sich nicht in diesem Wahnsinn zu verlieren, sondern auch ihren eigenen Weg im Zentrum sehen.
Was Kraft, auch immer. Kraftmitte ist nichts Geistiges, sondern das ist wirklich auch die Körperlichkeit, also die Kraft, die der Körper zur Verfügung stellt.
Oder das ist die Einheit von Körper und Geist und Energie. Und das ist Katz! Das ist die Energie, die Kraft ist. Und diese Kraft, die spüre ich, dass sie etwas ist, das nicht nur bedingt ist. Der Mensch spürt zum ersten Mal, dass es etwas in ihm gibt, das nicht nur bedingt ist. Und diese Qualität, dieses Unbedingten, das ist ein großer Quantensprung, wenn ich das zum ersten Mal spüre.
Und der Sinn, mit dem ich auf der Welt bin, das verkleidet sich ja dann in verschiedensten Biografien, in ganz verschiedene Berufe. Ist das auch etwas, das Sie hier anzielen, oder ist das für Sie auf einer anderen, noch davorliegenden Ebene, wenn Sie von dem Sinn sprechen?
Der Sinn ist ein Koan. Koan ist japanisch und heißt ein Rätsel. Und ein Rätsel, was man nur selber lösen kann. Jeder Mensch wird mit diesem Koan geboren. Was ist Leben? Was ist Sinn? Das sind Synonyme. Was ist meine innere Mitte? Was ist die Quelle? Und jetzt, wir haben ja viele Angebote, Familie, Politik, Gesellschaft, offene Gesellschaft, das sind ja gute Angebote, die wir in dieser Welt haben. Aber ist die Frage, reicht das? Ist das wirklich die Essenz? Oder gibt es noch etwas Tieferes? Oder gibt es etwas Tieferes, was mir Kraft gibt, zum Beispiel eine offene Gesellschaft zu unterstützen? Das muss jeder selber rausfinden und dabei helfe ich ihm.
Sie haben mit Ihrem Lehrer Reiko Mukai
Osho
eine neue Richtung, eine neue Schule im Zen begründet, die Daishin-Zen-Linie.
Ja.
Ihr Schwerpunkt dabei ist die Entwicklung eines europäischen Zen-Weges.
Ja.
Was ist das Europäische daran?
Ich drehe mal kurz zurück. Die Quelle des Zen, hieß früher Dhyana, kommt aus Indien, ist nach China gegangen und in China hat es sich verändert. China ist eine komplett andere Kultur gewesen als Indien. Welten dazwischen. Und so ist Chan entstanden. Die Essenz dieses großartigen chinesischen Weges ist dann im 11. 12. Jahrhundert nach Japan, in ein Land, das Jahrhunderte von Bürgerkriegen zerrissen war und war auch wieder eine andere Kultur und hat wieder seine Form bekommen. Ich war in Japan und viel in Japan und habe immer wieder festgestellt, große Dankbarkeit vor dieser Kultur, vor dem Wissen, vor der Quelle, vor der Essenz, die unberührbar bleiben muss. Gleichzeitig sind wir keine Japaner. Und wir haben eine andere Kulturschwerpunkte wie im Westen, die ich sehr gut finde. Im Asiatischen steht das Kollektive sehr im Vordergrund. Und bei uns ist das Individuelle. Und ich halte das Individuelle, wenn wir es überwinden und in eine Verbindung kommen mit anderen Individuen, für etwas sehr Gutes. Und ich halte auch die westliche Neugierde für etwas sehr Gutes. Und das Innovative, das Inspirative. Und ich glaube, Zen steht an einem Punkt, ein europäisches Zen zu werden. Und da bin ich nicht der Einzige, der daran arbeitet. Es gibt großartige Pioniere wie Pater Williges Jäger oder andere, die dort Wege entwickeln, die überlegen, was ist westliches Zen, Williges verbindet es mit Christentum, andere haben andere Ideen. Und meine Idee ist, ich bin sehr von der Aufklärung, von Philosophie geprägt, bin ein großer Anhänger der offenen Gesellschaft und so versuche ich diesen Raum hier zu öffnen und das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen.
Zen-Buddhismus ist ja aufgrund der Übung der Meditation, die damit verbunden ist oder der verschiedenen Wege, die man geht, sei es das Sitzen oder manche betreiben auch das Bogenschießen, eine Richtung, die sehr viel Disziplin verlangt. Passt der Buddhismus deshalb besonders gut nach Deutschland, weil wir die preußische Tradition haben?
Ich hoffe nicht. Also da würde ich nicht so gerne dran anknüpfen. Wenn ich die Disziplin nochmal in Bezug auf offene Gesellschaft nehme, das heißt, wenn ich einen sehr guten Tee habe und unsere Gesellschaft, also mal der Tee ist, dann brauchen wir eine gute Form. Wir brauchen eine Schale, die Grenzen setzt, die Wege baut, die Brücken ermöglicht. Und das ist die Schale. Und umso fester eine Schale ist und umso korrekter sie ist und umso mehr Form sie hat, umso weicher kann der Tee sein, der sich darin bewegt. So ist beides wichtig. Die Form hat nur ihren Sinn, wenn sie die Freiheit trägt. Und im Zen ist es die spirituelle Freiheit, also die innere tiefe Freiheit.
Warum glauben Sie, kann der Buddhismus in Deutschland oder auch im Westen, aber bleiben wir mal in Deutschland, eigentlich so relativ gut andocken? Oder ist das auch vielleicht eine optische Täuschung und wir verstehen den Buddhismus im Grunde auch falsch als so eine Entspannungsoase und am Ende ist der Buddhismus vielleicht doch was ganz anderes?
Ein bisschen ist das Letzte so und das Erste auch, beides trifft zu. Einerseits, wir sehen den Buddhismus auch ein bisschen falsch. Zurzeit ist es in den letzten 20 Jahren aus Amerika gekommen, ein großer Trend geworden, christliche Werte und buddhistische in einen Topf zu rühren. Und ich treffe viele Menschen, die mir dann irgendwie da als Zen-Meister dies nicht und jenes nicht und gucke sie an und sage, ich bin kein christlicher Mönch, die ich sehr respektiere. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt viele Dinge auch im Buddhismus, die nicht nur positiv sind, die wir in Europa überwinden können, einen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist diese offene Spiritualität, die Toleranz, die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und dieses Nicht-Missionarische darin, sondern Menschen einfach helfen und Möglichkeiten zu geben, ihren Weg zu gehen. Und der Titel dahinter ist dann vielleicht Zen. Ich sehe mich selber nicht als Vertreter einer Weltreligion, sondern ich sehe mich als ein Vertreter des Zen.
Und die Menschen hierzulande sind aufgewachsen in einer missionarischen Tradition, ja, und haben gelitten unter Vorgaben, ja, unter Reglementierungen und atmen mit dem Buddhismus, mit ihren Angeboten auf.
Ich hoffe das, nicht? Wir haben ja, das 20. Jahrhundert war ja kein leichtes Jahrhundert, besonders die erste Hälfte. Und das muss man immer im Auge behalten. Und das muss ich auch, gerade weil ich Zen mache und wir gerade sehr disziplinlastig sind, muss man schon schauen, dass dieses Element nicht ein Selbstläufer wird oder an alte Sachen andockt. Das ist wichtig. Und dazu muss man auch eine kritische Meinung haben, auch gegenüber Zen. Die habe ich auch. Und Daishin Zen ist eher ein weiblicher Weg als Gegenstück zu einem sehr patriarchalischen japanischen. Mhm. Also das meine ich mit, dass man mitdenkt, mitgeht. Und ich hoffe, dass ich irgendwann Schüler habe, die besser sind als ich, die das Ganze dann noch weiterentwickeln.
Mhm. Haben Sie denn schon Schüler?
Ja, ich habe ein paar Schüler, die sehr gut sind. Das ist schon so, ja.
Sie haben Musik mitgebracht.
Ja.
Hinak Polenski. Und Musik ist ja auch immer Atem holen. Was haben Sie jetzt als Zweites mitgebracht?
Ich würde gerne noch in einem japanischen Zen-Kloster bleiben und ein wieder auch FBA, das Album Meditation und Zen, und habe dann ein Stück, das heißt Samabito no Mora, und das ist einfach ein kleines Ambient aus Japan.
Der HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Hinak Polenski, Zen-Meister, Abt im Zen-Kloster Buchenberg bei Kempten im Allgäu und Vertreter der Daishin-Zen-Schule, die sich einem europäischen Zen-Buddhismus verschrieben hat, mit dem Schwerpunkt Zen für Führungskräfte. Herr Polenski, Sie waren nach Ihrem Studium von Philosophie und BWL 10 Jahre Unternehmensberater, haben die Welt der Führungskräfte damals kennengelernt. Gibt es eigentlich ursprünglich, also im japanischen Zen-Buddhismus, auch schon so eine Ausrichtung auf Führungskräfte, auf Wirtschaft und Firmenkultur?
Ja, auf der einen Seite ist es so, dass das chinesische Zen eine Fusion ist von indischem Dhyana-Buddhismus mit taoistischen Elementen. Und der Taoismus, das Tao Te Ching, ist eigentlich eine Art Führungskräfteanleitung. Und das Zen, das chinesische Chan, war immer ein Instrument für chinesische Führung, selber einen Weg für sich zu öffnen. Und in Japan ist dann Chan zu Zen geworden, zur Philosophie des Samurais, und hat letztlich diese Bürgerkriege mit befriedet und hat auch diese über 300 Jahre Friedenszeit in Japan bedingt. Wie gesagt, man darf es nicht nur rosa sehen, es war auch eine Militärdiktatur, aber es war eben auch Frieden. Und dort hat sich eine innere Kultur des Dos entwickelt und der Führung. Dieses ist nach dem Zweiten Weltkrieg, als Japan am Boden lag, diese große Phase von 1860 bis 1945 war die Entmachtung von Zen, Entmachtung der Samurai zugunsten eines shintoistischen Kaisertums, Tenno, hinter dem eine sehr krasse Militärdiktatur stand, die dann ihr Ende fand. Dann hat man sich wieder auf alte Werte besonnen und hat quasi Zen benutzt als Zen-Leadership, um in japanischen Unternehmen dieses Thema von Hara und Kraft, Hara-Gay, aus Hara heraus Kraft verwirken, hineingenommen. Im Hokuji-Kloster, in dem ich quasi ausgebildet wurde, gab es bis vor 10 Jahren ein großes Zentrum für Führungskräfte, in dem ganz speziell Firmen trainiert wurden.
Was ist so Ihre Motivation, sich an Führungskräfte zu wenden? Ich denke mal, Führungskräfte sind zahlungskräftig, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht Ihre einzige Motivation sind. Es sind natürlich auch interessante Multiplikatoren. Also die Jesuiten in China haben auch so agiert, genau. Haben sich immer an die Chefs, an die Führer gewendet. Aber ich gehe mal davon aus, dass das für Sie die Motivation auch einen biografischen Hintergrund hat.
Ja, das ist so. 1990, als ich dann Magister abgeschlossen habe mit den sinnlosen Studiengängen, die es gibt, unter anderem Philosophie, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und der Hintergrund von Zen Leadership, ich sage das mal sehr witzig, ist, die Welt zu retten. Ich habe 1990 gespürt, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Für mich war klar, dass Glasnost die alte Weltordnung auflöst und dass es dann große Probleme gibt, die in der heutigen Zeit ja auch sichtbar werden. Der Ansatz vieler anderer spiritueller Meister, ausschließlich bottom-up in die Fläche zu gehen, so wie Thich Nhat Hanh, ich habe gespürt, dass wir die Zeit nicht mehr haben und dass meine Aufgabe darin liegen könnte, Verantwortungsträgern Mittel zu geben, diese Herausforderung zu meistern. Das war die Ebene der Gründung. Es sind heute nicht nur Wirtschaftspersonen, es ist inzwischen Politik, es sind viele Künstler dazugekommen, sehr viele Schriftsteller, prominente Köche und so weiter. Menschen Fähigkeiten zu geben, auf ihre Art und Weise diese Herausforderung zu lösen. Mhm. Das ist letztlich für mich die Motivation bis heute für Zen Leadership.
Wenn man jetzt also mal im wirtschaftlichen Bereich bleibt, Sie haben gesagt, das ist bei weitem nicht nur Führungskräfte aus dem Wirtschaftsbereich sind, die mit Ihnen in Kontakt treten, um dann Zen Leadership Seminare zu machen. Aber dennoch bleiben wir mal da. Gibt es denn heute überhaupt Spielräume, die systemimmanenten Kausalitäten zum Beispiel der Wirtschaft so zu gestalten, dass man die Welt noch retten kann?
Ja. Wenn ich angefangen habe, 1994 die ersten Zen für Führungskräfte zu machen, weiß ich noch, der Vorstand einer deutschen Bank sagte, Herr Polenski, diese Zen-Geschichte, also ich halte das ja für Quatsch, so Ikebana in der Toskana, aber wenn die Leute das wollen, machen sie mal. Und dann habe ich 3-4 Jahre dort intern offene Seminare gemacht für die Bank und ihre Töchtergesellschaften. Das war sehr erfolgreich, aber es war eine harte Zeit. Ich nenne es mal so für mich mental die Zeit der Karo-Jackett-Träger und der Witzchen. Heute sind wir völlig woanders. Wir haben noch nie so viele Herausforderungen gehabt in der Welt wie im Moment. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie viel positive Veränderungen das im Moment auch gibt, wenn die 3 großen Herausforderungen in dieser Welt ist eine atomare Herausforderung, atomarer Krieg, das Thema Ökologie und das dritte ist Digitalisierung, dann erleben wir in den ersten beiden zumindest schon sehr viele Menschen, die da sehr gut was machen und wirkungsvoll agieren. Besonders auch in der Wirtschaft hat sich viel getan. Es gibt viele Unternehmer, es gibt viele Menschen und auch in der Politik inzwischen, die ein bisschen weiterdenken als 2-3 Jahre.
Welche Aspekte von Zen sind einem Menschen, der in Führungsverantwortung steht, besonders nahe? Oder ist es so, dass Sie im Grunde auch diesen Verantwortungsträgern eben auch nur, ich sag mal, persönliche lebenshilfliche Qualitäten bieten können, im Sinne von Widerstandsfähigkeit, seine eigene Kraft zu entfalten?
Beides. Also dieser Aspekt von Lebenshilfe, da muss man Raum haben, man muss mit den Menschen reden, das ist sehr wichtig. Und an zweiter Stelle gibt es natürlich sehr typische Aspekte. Das ist einmal das Thema der Klarheit. Wenn ich Klarheit habe, das heißt auch Mut, Dinge zu sehen, die mir nicht gefallen. Firmeninterne oder menscheninterne blinde Flecken, das ist eine sehr wichtige Sache. Und aus dieser Klarheit die Kraft zu haben, Konsequenzen zu ziehen und an dritter Stelle in Wirkungskraft zu gehen. Das ist typisch Zen.
Ich habe den Eindruck, dass Sie mit diesem Leadership-Programm auch eine andere Dimension verbinden, die jetzt gar nicht mal so sehr mit Industriekapitänen zu tun hat, sondern auch mit der Führung seiner selbst.
Hey, das ist der wesentliche Punkt, ja. Dieses Wort Führungskraft, wenn jemand sagt, ich bin Führungskraft und selber keine Orientierung hat, dann geht das nicht gut aus für ihn und für die anderen. Dieser Punkt der inneren Orientierung ist der Kernpunkt, um den es geht. Und der ist auch mit Sinn verbunden. Sinn fürs Unternehmen, Sinn für die Führungskraft und vor allen Dingen Sinn für den Menschen.
Hinak Polenski, Zen-Meister in Buchenberg im Allgäu, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf und wieder schöpft er aus seiner Musikbox ein schönes Stück.
Ja, ich habe heute was. Musik for Music for Meditation von einem Autor, der heißt Roger Shah. Der macht normalerweise Musik in Clubs, ziemlich heftige Downbeats. Aber der hat ein sehr exzellentes Album gemacht, eben Music for Meditation. Und das Stück heißt sogar noch Enlightenment.
Hinak Polenski, Zen-Meister, Abt im Zen-Kloster Buchenberg bei Kempten im Allgäu und Vertreter der Daishin-Zen-Schule, die sich einem europäischen Zen-Buddhismus verschrieben hat, mit dem Schwerpunkt Zen für Führungskräfte. Er ist zu Gast im HR2-Kultur-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Herr Polenski, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Hör auf zu denken, sei einfach glücklich«. Ich habe gemerkt, dass ich inzwischen schon sehr allergisch reagiere auf solche Titel, die so ein bisschen vollmundige Glücksversprechungen beinhalten. Das klingt dann leicht und locker, aber das Denken aufhören, das ist, glaube ich, nicht so leicht, oder?
Doch, das ist gar nicht so schwierig. Schwieriger sind die Gefühle. Mhm. Es gibt zwei Dinge, die uns letztlich daran hindern, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Es gibt so kleine Wolken, die schnell sind, das ist das Denken. Das Denken ist ein wichtiges Instrument, das wir seit der Antike, der griechischen Antike entwickelt haben und das wunderbar ist und das ich selber auch benutze. Nur es ist wie, wenn ich irgendwo ein Bild aufhängen möchte und nehme einen Hammer und einen Nagel, ist auch ein gutes Werkzeug. Nur wenn der Hammer behauptet, ich bin ich, also der Hammer ansagt, ich bin ab heute Hinak, dann haben wir ein Problem. Und wenn das Denken eben behauptet, cogito ergo sum, wie Descartes sagt, dann haben wir ein Problem, denn die Fülle unseres Seins ist sehr, sehr viel mehr. Und die Tragik ist dann erst, wenn wir glauben, dass wir denken und vernünftigen Verstand unser Leben sozusagen führt und darunter sozusagen unter so einem Vatermörderkragen eine Dunkelheit von Gefühlen ist, die letztlich das steuern, ohne dass wir es merken. Es hat gerade im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert viele vernünftige Leute gegeben, die von tiefem Hass letztlich gesteuert Dinge gesagt haben, die scheinbar vernünftig waren. Und es ist wichtig, dass wir durch diese Wolkendecke hindurchgehen können, dass wir Mittel haben, um das andere zu spüren. Und wenn wir diese Fähigkeiten haben, dann können wir auf der anderen Seite wunderbar denken und wir können wunderbare Gefühle haben. Wir können auch mal wunderbar ärgerlich sein, das ist alles gut. Es ist nur die Zwanghaftigkeit des Denkens und die Zwanghaftigkeit von kognitiv-emotionalen, von denen es geht, sich zu befreien, um zu schauen, was ist mehr? Also gibt es eine Intuition? Gibt es Empathie? Gibt es eine Verbindung? Was ist der Mensch? Wer bin ich?
Mhm. Der Glücksweg wäre dann unter anderem, in die Distanz zu kommen zu seinen Gefühlen. Also zu sehen, dass man da in dieser Wolke von Gefühlen steckt und ein bisschen zurückzutreten.
Ja, ich glaube, dass es weniger um das Thema Glück geht. Das ist ein Modewort, das auch ich schreibe Bücher, die Verlage geben mir Titel. Mhm. Und damit muss ich leben. Das muss man ehrlich zu sagen. Wichtiger als Glück ist tiefes in sich erfüllt sein, zu Hause sein. Wenn wir Menschen wirklich hier wären, wenn wir erfüllt hier wären, dann bräuchten wir nicht über andere Menschen, über andere Systeme stellvertretend irgendwelches Chaos zu erzeugen. Und dann wären wir eventuell auch sehr glücklich. Das Thema Glück heißt bei Buddha, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück selbst ist der Weg. Und das bedeutet letztlich, dass das Sein die Quelle von allem ist. Darum geht es. Das heißt, durch diese Wolkendecke von Wust einmal hindurchzugehen und zu erkennen, was ist blauer Himmel, was bedeutet das? Bin ich blauer Himmel und was bedeutet dieser blaue Himmel oder gar die Sonne mittendrin?
Rätselhafte Worte, die sich für mich auch nicht ganz spontan erschließen. Was ich wohl nachvollziehen kann, ist, wie stark man gebeutelt sein kann von Gefühlen und von Dingen, die vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind, weil sie uns aus welchen Gründen auch immer aufgrund von kindheitlichen Erfahrungen oder so etwas im Griff haben
und unfrei sind. Wenn wir jetzt so sitzen, dann kann man nachdenken. Wir gucken uns an, wir denken, was sage ich als nächstes oder welche ist die nächste Frage? Oder wir lassen das Denken weg. Dann spüre ich vielleicht eine Emotion. Eben kam ein wenig Sonne raus. Ich kann aber auch noch tiefer gehen, dann spüre ich meinen Körper. Und wenn ich jetzt noch tiefer gehe, dann kommt irgendwann etwas, was interessant wird. Und das ist die Stille. Und die Stille ist nichts weiter als ein Wort für Möglichkeiten. Und in dieser Stille spürt man etwas. Und durch die Praxis des Zazen sagen sie mir irgendwann, oh, ich habe ja so und so lange geübt und ich habe die Erfahrung gemacht. Und dann sprechen wir über diese Erfahrung. Und dann beginnt Zen.
Es gibt ja heute einen großen Glücksbedarf. Das sieht man unter anderem daran, dass Glücksbücher, wie Sie eins auch geschrieben haben, in der Regel gut verkauft werden. Und untergründig gibt es zugleich, es ist ja dieselbe Medaille, eine starke depressive Stimmung. Wir lesen und hören, Depressionen nehmen zu. Es gibt Überforderungsgefühle, das Gefühl, immer unter Druck zu stehen. Leben wir da in irgendeiner falschen Gesellschaft?
Ja.
Woran liegt das? Woran liegt das?
Naja. Also nochmal zum Depressiven. Ich kann verstehen, dass Menschen depressiv werden. Ich meine, wir leben auf einem Planeten, der uns vielleicht demnächst um die Ohren fliegt. Wenn man ein bisschen Intelligenz hat, kriegt man mit, es läuft was falsch. Wenn dann Leute mit Glücksbüchern winken und sagen, be happy, dann merke ich, es ist was ganz falsch. Und das Leben ist nicht einfach happy, sondern das Leben ist Herausforderung. Und wir sind hier, um zu erkennen, wer wir sind und wie wir Herausforderungen meistern. Und wir sind jetzt hier auch als Menschheit und als Gesellschaft, um das zu tun. Und das Erste und Wichtigste ist erstmal zu erkennen, was ist die Wirklichkeit, was ist Klarheit. Wenn wir auf der einen Seite in eine Virtualität, Digitalisierung, Cloud, indem wir uns mit Glücksfeldern umgeben und Dingen machen, verschwinden, bleiben wir mit unserem Körper hier und haben trotzdem ein Knie, was wehtut und trotzdem vielleicht einen Job, der uns nicht gefällt und trotzdem haben wir ein komisches Gefühl für die politische Entwicklung der nächsten Jahre. Aber das ist ja eine Wirklichkeit. Und wenn wir diese Wirklichkeit ausblenden, dann kann es sogar dazu führen, wenn ich zu sehr in so Glücksfelder hineingehe, dass ich meine Depression nur verstärke, weil diese Illusion versus Wirklichkeit immer größer wird. Zen ist, sich der Wirklichkeit zu stellen und festzustellen, wenn ich in dieser Wirklichkeit bin und diese Wirklichkeit in ihrer Klarheit erlebe, dass dann ein Glück entstehen kann. Das ist aber das Leben, die Essenz von Leben selber. Und dann kann man vielleicht in solche Erfahrungen kommen.
Sie üben ja, wenn Sie hier Kurse geben, auch einen Ausweg aus der Zerstreuung, indem Sie sich eben auch aufs Trockene setzen. Sie gucken wahrscheinlich kein Fernsehen, wenn Sie Zen-Kurse machen oder Sie haben keine Zerstreuungsangebote. Sie werden keine Bundesliga-Schlusskonferenz am Samstagnachmittag hier in Ihrem Kurs vorspielen. Sind wir insgesamt oder ist die Gesellschaft insgesamt sozusagen in so einem Zerstreuungsmodus, wo man dann gar nicht weiterkommen kann? Zu dieser Erkenntnis?
Ja, das ist eine große Gefahr, zumal dieser Zerstreuungsmodus, der früher eine harmlosen Ebene war, Fernsehen, und dann kommen die Mainzelmännchen im ZDF und dann guckt man den Tatort und dann ist der auch zu Ende und dann guckt man sich um, was machen wir jetzt, ist es eben eine Allgegenwärtigkeit dieses ausgelagerten Vorstellungssystems in die Digitalisierung, die natürlich Unternehmen, große Konzerne nutzen, um uns Menschen einzufangen. Und der Preis dieses Einfangen ist ein sich verlieren. Und ich sehe in der Digitalisierung da eine sehr große Herausforderung, beziehungsweise auch eine große Gefahr, dass diese Zerstreuung viel, viel mehr wird, als wir sie jetzt schon haben. Und damit auch Depression zunehmen wird. Denn Illusion ist niemals ein Ausweg aus unseren Herausforderungen.
Heute ist es ja so, dass Menschen in dieser Situation auch ohne ich sag jetzt mal mit alten Worten, ohne den Trost oder die Stütze einer Religion leben. Also sie sind oft ohne eine größere geistige Dimension. Erleben Sie das auch, dass da so Dinge wegbrechen? Sie sind hier im Allgäu in einem traditionell katholischen Land. Wie steht es denn so um die geistig-spirituelle Kraft in unserer Gesellschaft? Was erleben Sie da?
Einerseits, andererseits. Ich glaube, dass die alten Systeme eingebrochen sind aus verschiedenen Gründen und ich bin nicht kompetent, das zu beurteilen. Ich merke aber, wenn ein katholischer Geistlicher, der innere Spiritualität lebt, wie Amseln Grün, 10.000 von Menschen dorthin gehen. Und ich glaube, dass gerade auch jemand wie Amseln Grün oder andere spirituelle Lehrer, die eine lebendige Spiritualität leben, in einer Gesellschaft sind, wo eine unglaubliche Offenheit dasteht. Und die große Chance ist, dass das nicht mehr Organisationen für uns organisieren, sondern wir selber. Und Angebote, wie Zen, müssen Angebote sein, die nicht kollektiv sind, sondern individuell. Das ist, denke ich, ein Punkt.
Also eine kulturprägende, kulturtragende Religiosität, Spiritualität, die sozusagen was Einheitliches ist, die wird es nicht mehr geben.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, wenn die katholische Kirche sich ihrer spirituellen Wurzeln, wie Meister Eckhart, bewusst werden würde und das in den Vordergrund bringen würde, dann würde es dort eine Renaissance geben. Das glaube ich schon. Aber heutzutage ist es so, ja, früher haben Organisationen die Menschen organisiert, heute organisieren die sich selber und es gibt Firmen wiederum, Digitalisierung nochmal das Stichwort, die das wiederum organisieren in Plattformen. Und so ist es scheinbar erstmal so, dass wir individuell sind und das Alte wird sehr große Schwierigkeiten haben, da nochmal eine Renaissance zu finden. Es werden ganz neue Formen kommen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen.
Und die Sie auch nicht ahnen oder kennen?
Ja, man ahnt es ein wenig, dass da etwas auf uns zukommt, was auch sehr unheilsam sein kann, weil die Digitalisierung letztlich bedeutet, dass wir in unseren Wünschen, unseren Vorstellungen immer mehr uns auch digitalisieren und den Menschen um uns herum verlieren. Dass wir mit einem Menschen zu reden, statt in der Natur zu sein, statt von Herz zu empfinden, in einer Virtualität sind. Und da gibt es kein Herz zu Herz, das ist dann eine Illusion.
Das war's. Mit diesen ernsten Worten endet der HR2 Kulturdoppelkopf mit dem Zen-Meister Hinnerk Polenski aus dem Zen-Kloster Buchenberg im Allgäu. Sie können mit Hinnerk Polenski in Kontakt kommen, auch über seine Bücher. Das Schöne an diesem norddeutschen Namen ist ja auch, dass man beim Googlen feststellt, dass es den Namen nur einmal gibt.
Ja, das ist wahr, ja.
Sie haben noch eine letzte Musik und dazu mögen Sie bitte auch noch was sagen.
Ja, das ist ein Autor, der heißt Yantra Mantra, das ist sehr indisch. Ich habe ein Stück ausgewählt, das heißt Trishna, das ist so ein bisschen Indien und Sehnsucht, aber der Hauptgrund ist, es ist eine Sängerin und das Weibliche darf hier nicht zu kurz kommen.
Ich bin Klaus Hofmeister, ein Mann. Danke für das Gespräch und alles Gute. Was wünschen sich Buddhisten zum Abschied?
Mögen alle Wesen glücklich sein und in Frieden leben.